SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Um 15:03 Uhr, Lesezeit hier auf SRF 2 Kultur. Und Lesezeit, das bedeutet heute Nachmittag auch Märchenzeit. Denn noch einmal trägt der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossart ein Märchen von Hans Christian Andersen vor. Das hässliche junge Entlein. Diese Geschichte gehört nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten des dänischen Dichters, sie ist auch ein Höhepunkt seines Schaffens. In einprägsamen Bildern verdichtet Andersen in diesem sprichwörtlich gewordenen hässlichen Entlein eine Quintessenz seines Lebens. Andersen, geboren 1805, stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Sein sozialer Aufstieg zu einem Star der damaligen europäischen Literatur war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Es war ein langer, mühsamer Weg voller Rückschläge. Es hat Ehrgeiz gebraucht, Glück, Können, bis Andersen sich in die gute Gesellschaft hinaufgearbeitet hatte. All die Grausamkeiten, die mit seinem Aufstieg verbunden waren, brachte er schließlich in der Erzählung vom hässlichen jungen Entlein zum Ausdruck. Klar und ohne romantische Verklärung. Denn von Ausgrenzung und Hackordnung konnte Hans Christian Andersen ein Lied singen, und das in sprachlich vollendeter Meisterschaft.
Das hässliche junge Entlein. Draußen auf dem Lande war es herrlich, es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgestellt, und da spazierte der Storch auf seinen langen roten Beinen und klapperte ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt. Um den Acker und die Wiesen zogen sich große Wälder, und mitten in denselben befanden sich tiefe Seen. Oh, es war herrlich da draußen auf dem Lande. Mitten im warmen Sonnenscheine lag da ein altes Rittergut, von tiefen Kanälen umgeben, und von der Mauer an bis zum Wasser hinunter wuchsen dort große Klettenblätter, die so hoch waren, dass unter den größten kleine Kinder aufrecht stehen konnten. Darin war es gerade so wild wie im tiefsten Walde. Hier lag eine Ente auf ihrem Neste, um ihre Jungen auszubrüten, aber jetzt war sie dessen fast überdrüssig, weil es doch gar zu lange dauerte und sie dabei so selten Besuch bekam. Die anderen Enten zogen es vor, auf den Kanälen herumzuschwimmen, anstatt sie zu besuchen und unter einem Klettenblatte zu sitzen, um mit ihr zu plaudern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. »Piep, piep«, sagte es. Alle Eidotter waren lebendig geworden und streckten den Kopf heraus. »Rapp, rapp«, »Eilt, eilt«, riefen sie, und da rappelten und beeilten sie sich nach Kräften und guckten unter den grünen Blättern nach allen Seiten umher. Die Mutter ließ sie sich auch umschauen, so viel sie wollten, denn das Grüne ist gut für die Augen. »Wie groß ist doch die Welt«, sagten alle Jungen, denn freilich hatten sie jetzt ganz anders Platz als zu der Zeit, da sie noch drinnen im Ei lagen. »Haltet ihr das schon für die ganze Welt?«, sagte die Mutter. »Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens hinaus, bis in das Feld des Pfarrers. Da bin ich indes noch nie gewesen.« »Ihr seid doch alle hübsch beisammen«, setzte sie hinzu und erhob sich. »Nein, ich habe noch nicht alle. Das größte Ei liegt immer noch da. Wie lange soll denn das noch dauern? Nun habe ich es wirklich bald satt.« Und dann legte sie sich wieder. »Nun, wie geht es?« fragte eine alte Ente, die auf Besuch gekommen war. »Na, es dauert mit dem einen Ei so lange«, sagte die Ente, welche brütete. »Es zeigt sich noch kein Loch in demselben. Aber nun sollst du die anderen sehen. Es sind die hübschesten jungen Enten, die ich je gesehen habe. Sie sind sämtlich ihrem Vater wie aus den Augen geschnitten. Der Bösewicht. Er besucht mich nicht einmal. Lass mich doch das Ei sehen, das nicht platzen will«, erwiderte die Alte. »Verlass dich darauf, es ist ein Putenei. So bin ich auch einmal angeführt worden, und ich hatte meine liebe Not mit den Jungen, denn sie fürchten sich vor dem Wasser, kann ich dir sagen. Erst konnte ich sie gar nicht ausbekommen, so viel ich auch rappte und schnappte, ermahnte und nachhalf. Lass mich doch das Ei sehen.« »Ja, das ist ein Putenei. Lass es liegen und lehre lieber deine anderen Kinder schwimmen. Ich will doch noch ein wenig darauf liegen bleiben, entgegnete die Ente. Habe ich nun so lange gelegen, kommt es auf etwas länger auch nicht an. Ja, jeder nach seinem Geschmack, sagte die alte Ente und nahm Abschied. Endlich platzte das große Ei. Piep, piep, sagte das Junge und kroch heraus. Es war sehr groß und auffallend hässlich. Die Ente besah es sich. »Das ist ja ein entsetzlich großes Entlein«, sagte sie. »Keines von den anderen sieht so aus. Sollte es wirklich eine junge Pute sein? Nun, da wollen wir bald dahinter kommen. In das Wasser muss es, und sollte ich es selbst hineinstoßen.« Am nächsten Tage war prächtiges, herrliches Wetter. Die Sonne schien brennend heiß auf all die grünen Kletten hernieder. Die Entleinmutter erschien mit ihrer ganzen Familie am Kanale. Platsch sprang sie in das Wasser. Rappt, rappt, rief sie, und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug ihnen über den Kopf zusammen, aber sie tauchten gleich wieder empor und schwammen stolz dahin. Die Beine bewegten sich von selbst, und alle waren sie in dem nassen Elemente, selbst das hässliche, graue Junge schwamm mit. »Nein, das ist keine Pute«, sagte sie. »Sieh nur einer, wie hübsch es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält. Es ist mein eigenes Kind. Ja, im Grunde ist es ganz hübsch, wenn man es nur genauer betrachtet. Rapp, rapp. Kommt nun mit, jetzt sollt ihr die Welt kennenlernen. Ich werde euch im Entenhofe vorstellen, aber haltet euch immer in meiner Nähe, damit euch niemand trete, und nehmt euch vor der Katze in Acht.« Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Ein schrecklicher Lärm herrschte drinnen, denn zwei Familien bekämpften sich um einen Aalkopf, und trotzdem bekam ihn die Katze. »Seht, so geht es in der Welt zu«, sagte die Entleinmutter und schnappte mit dem Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. »Gebraucht nun eure Beine«, sagte sie. »Seht zu, dass ihr euch etwas beeilt, und neigt den Hals vor der alten Ente dort. Sie ist die vornehmste von allen hier. Spanisches Blut rollt in ihren Adern, deshalb ist sie so schwerfällig. Wie ihr seht, trägt sie einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas unvergleichlich Schönes und die höchste Auszeichnung, die je eine Ente erhalten kann. Es soll andeuten, dass man sie nicht verlieren will und dass sie Tieren und Menschen kenntlich sein soll. Rappelt euch, sputet euch, nicht die Beine einwärts. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Beine weit auseinander, gerade wie Vater und Mutter, seht? So, neigt nun euren Hals und sagt rapp. Aber die anderen Enten ringsumher betrachteten sie und sprachen, seht nur einmal, nun sollen wir die Sippschaft auch noch bekommen, als ob wir nicht schon genug wären. Pfui, wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir nicht unter uns dulden. Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. »Lass es zufrieden«, sagte die Mutter. »Es tut ja niemand etwas.« »Ja, aber es ist so groß und sonderbar«, sagte die Ente, welche es gebissen hatte. »Und deshalb muss es weggejagt werden.«
»Das sind schöne Kinder, die Mütterchen hat«, sagte herablassend die alte Ente mit dem Lappen und dem Fuß. »Sämtlich schön, mit Ausnahme des einen, das missglückt ist. Ich wünschte, sie könnte es umbrüten.«
»Das geht nicht, Ihro Gnaden«, sagte die Entleinmutter. »Es ist nicht hübsch, aber es hat ein sehr gutes Gemüt und schwimmt ebenso vortrefflich wie eines der anderen. Ja, ich darf sagen, fast noch besser. Ich denke, es wird sich auswachsen oder mit der Zeit kleiner werden. Es hat zu lang im Ei gelegen und deshalb nicht die rechte Gestalt bekommen.« Darauf zupfte sie es im Nacken und fing an, es zu glätten. »Außerdem«, fuhr sie fort, »ist es ein Enterich, und da schadet es nicht so viel. Ich bilde mir ein, er wird tüchtige Kräfte bekommen, da schlägt er sich schon durch.« »Die anderen Entlein sind ja ganz niedlich«, sagte die Alte. »Tut nun, als ob ihr zu Hause wäret, und findet ihr einen Aalkopf, so könnt ihr ihn mir bringen.« Und so waren sie wie zu Hause. Aber das arme Entlein, das zuletzt aus dem Ei gekrochen und so hässlich war, wurde gebissen, gepufft und gehänselt von den Enten wie von den Hühnern. »Es ist zu groß«, sagten sie allesamt. Und der Puterhahn, der mit Sporen geboren war und deshalb in dem Wahne stand, dass er der Kaiser wäre, blies sich wie ein Schiff mit vollen Segeln auf, ging gerade auf dasselbe zu, kollerte und wurde ganz rot am Kopfe. Das arme Entlein wusste weder, wie es stehen noch wie es gehen sollte. Es war betrübt, dass es so hässlich aussah und dem ganzen Entenhofe zum Gespötte diente. So ging es den ersten Tag, und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt. Selbst seine Geschwister waren recht unartig gegen dasselbe und sagten immer, »Wenn dich nur die Katze holen wollte, du garstiges Ding!« Und die Mutter seufzte, »Wärst du nur weit fort!« Die Enten bissen es, die Hühner hackten auf dasselbe los und die Futtermagd stieß es mit dem Fuße. Da lief und flog es über den Zaun. Die Vöglein in den Büschen erhoben sich erschrocken in die Luft. »Daran ist meine Hässlichkeit schuld«, dachte das Entlein und schloss die Augen, lief aber trotzdem weiter. So gelangte es bis zu dem großen Moore, in dem die wilden Enten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht, denn es war sehr müde und traurig. Am Morgen flogen die wilden Enten auf und erblickten den neuen Kameraden. »Was bist du denn für ein Landsmann?«, fragten sie. Und das Entlein drehte sich nach allen Seiten und grüßte, so gut es konnte. »Du bist abschreckend hässlich«, sagten die wilden Enten, »aber das kann uns einerlei sein, wenn du nur nicht in unsere Familie hineinheiratest.« Das Arme, es dachte wahrlich nicht ans Heiraten. Ihm war nur daran gelegen, die Erlaubnis zu erhalten, im Schilfe zu liegen und Moorwasser zu trinken. Zwei ganze Tage lang hatte es da gelegen, als zwei wilde Gänse oder vielmehr Gänseriche dorthin kamen. Sie waren noch nicht gar lange aus dem Ei gekrochen und deshalb auch etwas vorlaut. »Höre, Kamerad, du bist so hässlich, dass du förmlich hübsch bist und wir dich gut leiden können. Willst du zu uns halten und Zugvogel sein?« Dicht nebenbei in einem anderen Moore wohnen einige süße, liebliche, wilde Gänschen, lauter Fräulein, die das Rapp-Rapp köstlich zu plaudern verstehen. Du bist imstande dazu, dein Glück zu machen, so hässlich du auch bist. Piff-paff, knallte es da plötzlich. Und beide wilde Gänseriche fielen tot in das Schilf hinab, und das Wasser wurde blutrot. Piff-paff, knallte es abermals. Und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilfe auf, und dann knallte es wieder. Es war große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Moor herum, ja einige saßen oben in den Baumzweigen, die sich weit über das Röhricht hinstreckten. Der blaue Pulverdampf zog wie Wolken durch die dunklen Bäume hindurch und ruhte weit über dem Wasser. In den Sumpf drangen die Jagdhunde hinein. Platsch, platsch, Schilf und Rohr neigten sich nach allen Seiten. Was war das für ein Schreck für das arme Entlein? Es drehte den Kopf, um ihn unter die Flügel zu stecken, als in demselben Augenblicke ein fürchterlich großer Hund dicht vor ihm stand. Die Zunge hing dem Tiere ganz lange aus dem Halse und die Augen funkelten grässlich. Er berührte das Entlein fast mit der Schnauze, wies die scharfen Zähne und plotsch zog er sich zurück, ohne es zu packen. »Gott sei Dank«, seufzte das Entlein, »ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag.« So lag es denn ganz still, während die Schrotkörner in das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst am späten Nachmittage wurde es still, aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, ehe es sich umschaute, und dann eilte es, so schnell es konnte, aus dem Moore weiter. Es lief über Feld und Wiesen, und dabei war ein Wind, dass es nur mit Mühe vorwärts kommen konnte. Gegen Abend erreichte es ein erbärmliches Bauernhäuschen, das in so traurigem Zustande war, dass es selbst nicht wusste, nach welcher Seite es fallen sollte, und so blieb es stehen. Der Sturm brauste dermaßen um das wilde Entlein, dass es sich setzen musste, um Widerstand zu leisten. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Da bemerkte es, dass sich die Tür aus der einen Angel gehoben hatte und so schief hing, dass es durch die Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine alte Frau mit ihrer Katze und ihrem Huhn. Die Katze, welche sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und spinnen. Selbst Funken konnte man ihr entlocken, wenn man sie im Dunkeln gegen die Haare strich. Das Huhn hatte sehr kleine, niedrige Beine und wurde deshalb Kurzbeinchen genannt. Es legte goldene Eier und die Frau liebte es wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein, und die Katze begann zu spinnen und das Huhn zu klucken. »Was ist das?« rief die Frau und schaute sich um. Da sie aber nicht gut sah, hielt sie das Entlein für eine fette Ente. »Das ist ja ein sonderbarer Fang«, sagte sie. »Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Entrich ist. Das müssen wir erproben.« So wurde denn das Entlein für 3 Wochen auf Probe angenommen, aber Eier kamen nicht. Nun war die Katze der Herr im Hause und das Huhn war die Frau, und immer sagten sie »Wir und die Welt«, denn sie glaubten, dass sie die eine Hälfte wären, und zwar der allerbeste Teil. Dem Entlein wollte es bedünken, dass man auch wohl anderer Meinung sein könnte, aber das duldete das Huhn nicht. »Kannst du Eier legen?« fragte es. »Nein? Nun gut, dann halt auch deinen Mund.« Und die Katze sagte, »Kannst du einen Buckel machen? Kannst du spinnen? Kannst du Funken sprühen?« »Nein? Dann darfst du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute reden.« Und das Entlein saß im Winkel und war schlechter Laune. Da dachte es unwillkürlich an die frische Luft und den Sonnenschein und bekam eine so eigentümliche Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es sich endlich nicht länger enthalten konnte, es dem Huhn anzuvertrauen. »Was sprichst du da?« fragte dasselbe. »Du hast nichts zu tun, deshalb plagen dich so seltsame Launen. Lege Eier oder spinne, dann gehen sie vorüber.« »Aber es ist köstlich, auf dem Wasser zu schwimmen«, entgegnete das Entlein. »Köstlich, sich den Kopf in den Fluten zu kühlen oder auf den Grund niederzutauchen.« »Ja, das muss wirklich ein prächtiges Vergnügen sein«, sagte das Huhn spöttisch. »Bist du denn närrisch geworden? Frage einmal die Katze, sie ist die klügste, die ich kenne, ob es ihr so angenehm vorkommt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen. Ich will von mir gar nicht reden. Frage selbst unsere Herrschaft, die alte Frau, klüger als sie ist niemand in der Welt. Meinst du, sie hätte Lust zu schwimmen oder sich das Wasser über den Kopf zusammenschlagen zu lassen?« »Ihr versteht mich nicht«, sagte das Entlein. »Wenn wir dich nicht verstehen, wer sollte dich dann wohl verstehen? Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als die Katze und die Frau, von mir gar nicht zu reden. Zier dich nicht, Kind, und setze dir keine Grillen in den Kopf. Danke deinem Schöpfer für all das Gute, das man dir erwiesen hat. Hat man dich nicht in eine warme Stube und in einen Umgangskreis aufgenommen, von dem du das lernen kannst? Aber du bist ein Quatschkopf, und es ist keineswegs erfreulich, mit dir umzugehen. Mir kannst du Glauben schenken, denn ich meine es gut mit dir. Ich sage dir kränkende Wahrheiten, und daran kann man seine wirklichen Freunde erkennen. Sieh jetzt nur zu, dass du Eier legst und spinnen und Funken sprühen lernst. Ich glaube, ich gehe in die weite Welt hinaus«, sagte das Entlein. »Ja, tu das«, entgegnete das Huhn. Da ging denn das Entlein. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter, aber von allen Tieren wurde es um seiner Hässlichkeit willen übersehen. Jetzt erschien der Herbst. Die Blätter im Walde wurden gelb und braun, der Sturm entführte sie und wirbelte sie umher, und oben in der Luft machte sich die Kälte bemerkbar. Die Wolken hingen schwer von Hagel und Schneeflocken, und auf dem Zaune stand ein Rabe und schrie »Au, au« vor lauter Kälte. Ja, man konnte schon ordentlich frieren, wenn man nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut. Eines Abends, die Sonne ging gerade wunderbar schön unter, kam ein ganzer Schwarm prächtiger, großer Vögel aus dem Gebüsch hervor, wie sie das Entlein noch nie so schön gesehen hatte. Sie waren blendend weiß und hatten lange, geschmeidige Hälse. Es waren Schwäne. Sie stießen einen merkwürdigen Ton aus, breiteten ihre prächtigen großen Schwingen aus und flogen aus den kalten Gegenden fort nach wärmeren Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen so hoch, dass dem hässlichen jungen Entlein ganz seltsam zumute wurde. Es drehte sich im Wasser wie ein Rad herum, streckte den Hals hoch nach ihnen aus und stieß einen so lauten und sonderbaren Schrei aus, dass es sich ordentlich vor sich selber fürchtete. Es konnte die prächtigen, die glücklichen Vögel nicht vergessen, und sobald es sie nicht mehr wahrnahm, tauchte es bis auf den Grund unter und geriet, als es wieder emporkam, förmlich außer sich. Es wusste nicht, wie die Vögel hießen, noch wohin sie zogen, aber doch hatte es dieselben lieb wie nie jemand zuvor. Neid kam gleichwohl nicht in sein Herz. Wie hätte ihm auch nur in den Sinn kommen können, sich eine solche Schönheit zu wünschen? Es wäre schon froh gewesen, wenn nur die Enten es hätten unter sich dulden wollen, das arme, hässliche Tier. Und der Winter wurde so kalt, so kalt. Das Entlein musste unermüdlich umherschwimmen, um das Zufrieren zu verhindern. Aber jede Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, schmäler und schmäler. Es war eine Kälte, dass die Eisdecke krachte. Das Entlein musste fortwährend die Beine gebrauchen, damit sich das Loch nicht völlig schloss. Endlich wurde es matt, lag ganz still und fror so im Eise fest. In der Frühe des folgenden Morgens kam ein Bauer, der das arme Tier gewahrte. Er ging hin, zerschlug das Eis mit seinem Holzschuh, rettete es und trug es heim zu seiner Frau. Da lebte es wieder auf. Die Kinder wollten mit ihm spielen. Da aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm wehe tun, fuhr es in der Angst gerade in eine Milchschüssel, so daß die Milch in der Stube umherspritzte. Die Frau schlug entsetzt die Hände zusammen. Dann flog das Entlein auf das Gestell, auf dem die Butter aufbewahrt wurde, und von hier in die Mehltonne hinein und dann wieder in die Höhe. Da könnt ihr euch denken, wie es aussah. Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange nach ihm, die Kinder liefen einander über den Haufen und lachten und lärmten. Gut war es, dass die Tür offen stand. So konnte sich das Entlein zwischen die Sträucher in den frisch gefallenen Schnee hinausretten, und da lag es nun bis auf den Tod erschöpft. Allein es würde wahrlich zu traurig sein, all die Not und das Elend zu erzählen, welche das Entlein in dem harten Winter auszustehen hatte. Es lag zwischen dem Röhricht im Moor, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lerchen sangen, es war ein herrlicher Lenz. Da entfaltete es mit einem Male seine Schwingen. Stärker sausten sie als zuvor und trugen es kräftig vorwärts. Und ehe dasselbe es recht wusste, befand es sich in einem großen Garten, wo die Apfelbäume in voller Blüte standen, wo die Fliedersträucher dufteten und ihre langen grünen Zweige zu den sich sanft dahinschlängelnden Bächen und Kanälen herniedersenkten. Oh, wie war es hier so köstlich, so frühlingsfrisch! Und gerade vor ihm kamen aus dem Dickicht drei schöne weiße Schwäne angeschwommen. Mit gekräuseltem Gefieder glitten sie leicht und majestätisch über das Wasser hin. Das Entlein erkannte die prächtigen Tiere und wurde von einer eigentümlichen Schwermut ergriffen. »Ich will hinfliegen zu ihnen, den königlichen Vögeln, und sie werden mich totbeißen, weil ich, der ich so hässlich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber meinetwegen, besser von ihnen getötet, als von den Enten gezwackt, von den Hühnern gepickt, von der Hühnermagd gestoßen zu werden und im Winter alles mögliche Weh über sich ergehen zu lassen.« Und es flog auf das Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen, die mit gesträubten Federn auf dasselbe losschossen. »Tötet mich nur«, sagte das arme Tier und neigte sein Haupt gegen den Wasserspiegel und erwartete den Tod. Aber was sah es in dem klaren Wasser? Es sah unter sich sein eigenes Bild, aber es war nicht mehr ein plumper, schwarzgrauer Vogel, hässlich und abscheuerweckend, es war selbst ein Schwan. Es tut nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Nun fühlte es sich förmlich glücklich über alle die Not und Widerwärtigkeit, die es ausgestanden hatte. Nun verstand es erst sein Glück, erst die Herrlichkeit recht zu würdigen, die es überall begrüßte. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit ihrem Schnabel. Da traten einige kleine Kinder in den Garten hinein. Sie warfen Brot und Korn in das Wasser, und das Kleinste rief, »Da ist ein Neuer!« Und die anderen Kinder jubelten mit, »Ja, es ist ein Neuer angekommen!« Sie klatschten in die Hände, tanzten umher, holten Vater und Mutter herbei, und es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen, und sie sagten alle, »Der Neue ist der Schönste, so jung und majestätisch!« Und die alten Schwäne verneigten sich vor ihm. Da beschlich ihn Schüchternheit und Verschämtheit, und er verbarg den Kopf unter den Flügeln. Es war ihm so eigen zumute, und er wußte fast selbst nicht wie. Er war allzu glücklich, aber durchaus nicht stolz, denn ein gutes Herz wird niemals stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden, und hörte nun alle sagen, er wäre der schönste von allen schönen Vögeln. Die Fliedersträuche neigten sich mit den Zweigen zu ihm in das Wasser hinunter, und die Sonne schien warm und erquickend. Da sträubte er sein Gefieder, der schlanke Hals erhob sich, und aus Herzensgrunde jubelte er: »So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das garstige Entlein war.«
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.